Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Immer mehr Einkommen, immer mehr Möglichkeiten. Niemals zuvor hat das Leben dem Durchschnittsbürger in Europa und Amerika so viel Wohlstand und Überfluss zu bieten gehabt, wie in den letzten 20, 30 Jahren. Aber die Glücksforschung zeigt, dass die Menschen deshalb nicht glücklicher geworden sind. Und immer mehr Güter, immer mehr Konsum, das wissen wir mittlerweile alle, das tut unserem Planeten keineswegs gut. Sind wir denn nimmersatte Wunschmaschinen, wir Menschen? Und wer gibt uns diese Wünsche ein? Auf der individuellen und auf der gesellschaftlichen Ebene. Was macht uns zu Wunschmaschinen? Dazu der Psychoanalytiker und Ethnologe Mario Ertheim im Gespräch mit Angelika Schett.
Mario Ertheim, man hat ja heute oft den Eindruck, wir Menschen seien unersättlich in unseren Wünschen, in unseren Bedürfnissen und davon profitiert natürlich auch die Ökonomie. Womit hat es eigentlich zu tun?
Félix Guattari und Deleuze haben diesen Begriff ausgearbeitet, der Mensch als Wunschmaschine. Also, dass der Mensch ein Wesen ist, das unersättlich ist, weil er unersättliche und immer wieder neu auftauchende Wünsche hat. Und das hat natürlich eine Geschichte. Also der Mensch ist eine Wunschmaschine, aber im Laufe der Geschichte ist er ganz verschieden mit diesen Wünschen umgegangen. Und nicht nur im Laufe der Geschichte des Menschen ist es so, sondern es ist auch im Laufe des Individuums, der individuellen Geschichte. Der Säugling geht anders mit den Wünschen um als ein Adoleszent.
Bleiben wir jetzt mal beim Säugling. Zum Beispiel hat er Hunger und dann ist er völlig auf sich allein gestellt, so vom Gefühl her, und davon abhängig, dass ihm jemand von außen es wieder gut macht. Da fängt es ja eigentlich schon an.
Ja, dort ist sozusagen der Wunsch direkt an einem Bedürfnis geknüpft. Er hat Hunger, dieser Hunger kann gestillt werden, dazu braucht er die Mutter oder eine Bezugsperson, die ihm da entgegenkommt. Und jetzt, einen Säugling kann man ja nicht betrügen. Entweder er bekommt es oder er bekommt es nicht. Wenn er es nicht bekommt, schreit er, bis er nicht mehr schreien kann. Er vergisst es nicht. Der Wunsch ist klar und eindeutig und muss sofort erfüllt werden. Er kann nicht betrogen werden. Und jetzt ist es interessant, dass diese Wunschdimension sich dadurch entwickelt, dass das Kleinkind eine neue Dimension hineinbringt, nämlich die Sprache. Und da kommt sozusagen die symbolische Dimension dazu. Mit dieser symbolischen Dimension ist die Unmittelbarkeit gebrochen. Das heißt also, das Kind hat jetzt eben nicht nur den Wunsch und dann wird es gestillt oder nicht, sondern er bekommt einen Ausdruck, er bekommt nicht nur dann die Milch oder das, was ihn Hunger stillt, sondern es muss noch eine ganze Menge anderer Bedingungen auch noch mit erfüllt werden. Plötzlich durch diese Dimension der Sprache schluckt man eben nicht nur die Milch, sondern die Bedeutungen, die diese Milch auch noch bekommt. Und dadurch, diese Wunschdimension wird immer mehr ausdifferenziert im Laufe dieser Entwicklung und entsteht sehr in Verbundenheit mit der Beziehung zu den Eltern. Und jetzt beim Mensch kommt aber noch eine weitere Dimension, die nicht mehr eben die Wünsche an den unmittelbaren Bedürfnissen, Hunger, Geborgenheit, Sicherheit etc. ansetzt, sondern da gibt es noch wie eine andere Dimension, das ist der Bereich der Fantasien und der Bereich der Größenfantasien, also der Machtgeschichten. Der Wunsch also nach Macht ist ein Wunsch, der unendlich ausdifferenzierbar ist. Macht kann man da einfach nicht gesättigt haben und sagen, ach, jetzt habe ich genug Macht, das können nur ganz weise Leute, sondern da will man immer mehr.
Da sind Sie ganz auf der Linie von John Dewey, dem Pädagogen, der mal gesagt hat, der stärkste Trieb, und um Triebe geht es ja auch heute, in der menschlichen Natur ist der Wunsch, bedeutend zu sein. Würden Sie das unterstützen?
Dieser Wunsch nach Bedeutung ist sicherlich angelegt. Das Kind möchte für die Eltern bedeutend sein. Das Kind bekommt von den Eltern auch sehr viele Bedeutungen zugeschrieben. Da gibt es ein Wechselspiel. Das Kind wird wichtig und die Eltern möchten ja auch wichtig sein. Und daraus können ganz verschiedene Szenarien quasi eingebaut werden. Ich wollte aber auf den Punkt rausgehen, dass eben so mit 3 Jahren, also das, was wir so Trotzphase nennen, dort zeigt sich eben dieses Phänomen, dass es um Macht geht. Dass man die Bedeutung eben dadurch zu fassen bekommt, dass der andere das tut, was man will. Dann gibt es auch diese kleinen 3-Jährigen, die können dann einfach sich in Kämpfe hineinwickeln und sagen, also ich muss das haben. Also da beginnt eine ziemliche neue Art von Beziehung aufgrund dieser Machtfragen. Aber das Wesentliche ist, ist, dass da so etwas entsteht, das sich dann weiter herausbildet. Das sind wie Größenfantasien, Omnipotenzwünsche, Allmachtsfantasien. Und das beginnt sich mit den Wünschen zu verbinden. Also, dass ein Wunsch nicht nur ein Wunsch ist, ich möchte jetzt diese Schokolade haben, sondern ich will damit mir auch beweisen, dass ich die Macht habe, an diese Schokolade ranzukommen. Man hat zwei Dinge, die da zusammenkommen. Und das ist ja dann ein schwieriges Verhältnis. Ein Kind hat ja nicht wirkliche Macht. Also da ist sehr viel Illusionäres dabei. Und jetzt kommt es sehr darauf an, also die Eltern, wie sie darauf eingehen. Weil in dieser Illusion der Macht steckt etwas, was die Dynamik der Gesellschaft sehr stark beeinflusst. Nämlich die Vorstellung, man kann die Welt nach seinen Wünschen auch umbauen. Die Sachen sind nicht einfach so, wie sie sind, sondern ich kann mir vorstellen, es könnte auch ganz anders sein und ich kann mich dahinter machen, das auch ganz anders zu machen.
Nun sagt man ja, dass nichts verkehrter wäre, als den Kindern jeden Wunsch sofort und sogleich zu erfüllen. Und man würde sie auch um etwas bringen, weil sie ja dann keine Vorfreude mehr hätten, weil sie in ihren Fantasien sich nicht mehr ausmalen könnten, wie wird es sein, wenn ich dies oder das zum Geburtstag bekomme. Da gibt es ja auch so, wie lange muss ich auf die Befriedigung meines Wunsches warten? Es geht nicht ums Brechen.
Ja, da hat sich etwas ganz Grundlegendes verändert, eine langsame Veränderung, die da in Gang gekommen ist. Ganz grob gesehen kann man wie zwei Epochen unterscheiden. Es gab die Epoche, wo es eigentlich darum ging, wie kann der Mensch sich in seinen Wünschen beschneiden, beziehungsweise auf die verzichten, auf ein Jenseits verschieben. Die meisten Menschen wussten, ihre Wünsche gehen nicht in Erfüllung. Die Märchen sind ein schönes Beispiel. In den Märchen lernt man, man darf eigentlich nicht maßlose Wünsche haben. Die Moral vieler dieser Märchen ist eine Art Wunschaskese. Also wenn die Fee kommt und sagt, ja, drei Wünsche hast du, und dann ist man spontan und sagt, ich möchte sofort eine Bratwurst haben, und dann kommt der Mann und sagt, bist du so idiotisch, wie kannst du nur so einen blöden Wunsch, du hättest dir Schloss wünschen sollen oder viel Geld, ich wünsche dir die Bratwurst an die Nase, weil du so blöd bist, dann ist die Bratwurst an der Nase, und dann ist der dritte Wunsch, bitte nimm die Bratwurst weg aus der Nase, und dann hat man eben nichts mehr. Also das war Wunschökonomie sozusagen in diesem Märchen. Und es sind die Feen, das ist schwierig, oder es ist der Teufel, der kommt und sagt, wünsch dir, was du willst, und dann gehört mir deine Seele. Dann brenne ich in der Hölle, also ist auch nicht gut, das Wünschen, nicht? Ich denke, dass im Laufe des Industrialisierungsprozesses des 19. Jahrhunderts und vor allem aber des 20. Jahrhunderts und dann vor allem die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg hat eigentlich diese ganze Wunschökonomie gesprengt. Das Wünschen und der Konsum haben so ineinander gearbeitet, dass das Wünschen zu einem Produktionsfaktor geworden ist. Wir leben zum ersten Mal in einer Gesellschaft, in der das Wünschen ständig mehr angeheizt wird. Und das ist eine völlig neue Situation, die hat es in der Weltgeschichte noch nie gegeben, dass die Mehrheit der Bevölkerung ständig mit der Werbung noch mehr Wünsche produzieren soll und dass das die Wirtschaft in Bewegung hält.
Also wenn man mal so nachguckt, wie denn da so gearbeitet wird, um diese Wünsche auf Trab zu halten, dann kann man sagen, der Markt ist hart umkämpft. Es geht dabei darum, von denen, die Produkte lancieren, dass sie die Konsumenten verstehen wollen, um zu verstehen, wie sie Produkte und Marken in deren Leben bedeutungsvoll machen können. Dass sie auch darauf achten müssen, ihre Marken zu differenzieren innerhalb der vielen Marken, damit sie konkurrenzfähig sind, um auch eine eindeutige Positionierung auf dem Markt zu erreichen. Ebenso müssen sie Marktlücken suchen und bis jetzt noch unbefriedigten Konsumentenbedürfnissen auf die Spur kommen, also das, was man so Innovation nennt. Und da merkt man ja schon, dass man da heute wirklich auf einer Spur ist, die ja so weit geht, dass es sogar vor ein paar Jahren bereits hieß, Lust auf Durst. Dass man sogar noch das Bedürfnis, also seinen Durst zu löschen, wenn man den schon nicht mehr vital hat, komme ich ein Getränk, das wenigstens das auch noch vitalisieren hilft. Da sind wir schon ganz weit weggerutscht von dem, was Sie so aus der Zeit erzählt haben, als das mit dem Wünschen noch nicht so flott ging.
Das ist eine Epochenwende gewesen, dass ein wesentlicher Teil der Kultur definiert worden ist, wunscherfüllend zu werden, was es vorher nicht war. Vorher gab es Sicherheit, Essen, das ist eine wesentliche Funktion der Kultur gewesen. Und jetzt durch diese Ausklinken dieser Wunschmaschine gibt es eine Wunschexplosion, könnte man sagen. Und das ist etwas Epochales gewesen. Es hat lange gebraucht, bis es dazu gekommen ist. Diese Wunschexplosion findet heute statt in diesen Bereichen der amerikanischen und europäischen Kultur. Und jetzt wollen ja alle nachziehen. Das ist zum Modell geworden. Dadurch ist ein uralter Wunschtraum der Menschheit, was vorher eigentlich nur ganz wenigen Menschen, die reich waren und mächtig waren, die durften Wünsche haben. Wenn Ludwig XIV. Spazierte auf der Jagd in einem Sumpfgegend herum und sagte, oh, das gefällt mir, ich möchte da ein Schloss bauen. Und dann ist dort ein Schloss gebaut worden, das ist Versailles, heute schauen Sie sich das Millionen von Touristen an. Es war in einer blödsinnigen Gegend, ist das beschlossen worden, es waren unendliche Arbeiten, aber der König hat so gewollt. Das war aber nur der eine, der das wollte. Und jetzt leben wir in einer Zeit, in der eigentlich alle Menschen wünschen dürfen, wünschen sollen sogar, wünschen müssen, könnte man schon sagen. Und das schafft enorme Probleme. Das ist eine Ökonomie. Ich meine, dieser Atomausstieg kann man jetzt beschließen und sagen, ach, die Stromenergie und solche Dinge, das ist nur ein ganz kleiner Teil des Problems, wie man die Leute dazu bringen kann, anderes zu wünschen, als was sie heute wünschen. Das ist wiederum eine ganz epochale Problematik. Die ganze Kultur muss sich verändern, um endlich eine Kultur zu schaffen, die genug Energie hat. Das ist nicht eine kleine Sache, die da in Gang gebracht worden ist.
Ja, und was Sie jetzt gerade gesagt haben, Mario Ertheim, kann man ja sagen, also früher war es dem König möglich. Heute in unseren Breitengraden niemals zuvor vermochte das Leben einem Durchschnittsbürger so viel Wohlstand und Überfluss zu bieten wie in den letzten 20, 30 Jahren. Und eigentlich müsste man ja meinen, hätten wir jetzt sehr zufriedene Menschen. Es ist geradezu fast Demokratisches geworden, dies und das sich erlauben zu können. Aber was sehen wir? Wir sehen Ängste, Depressionen, das Gefühl der Sinnlosigkeit. Und um nochmal auf ein Märchen zu verweisen, Sie haben das ja schon gemacht, Mario Ertheim, das mit dem Schlaraffenland, wo man alles auf einmal kriegt, der ging ja auch nicht gut. Ein bisschen kommt einem das heute so vor. Segen scheint da nicht drüber zu liegen.
Man hat sozusagen jetzt das Wünschen entdeckt und hat das so nach allen Seiten ausprobiert und gemerkt, dass die Wünsche nie in Erfüllung gehen, wirklich wie man sich's wünschte, so dass man ganz zufrieden wäre. Und wie viel Erde braucht der Mensch, hieß die berühmte Geschichte von Tolstoi. Und am Schluss hieß es, ja, so viel, wie man für ein Grab braucht. Also dann ist sozusagen die Dynamik zu Ende. Und jetzt ist das, glaube ich, schon die Frage. Also es ist jetzt wie ausgeklinkt worden, diese Wunschexplosion. Aber was den Menschen völlig wurscht war, es war sozusagen, wie wenn nur das Wünschen an sich die große Errungenschaft ist. Ich kann wünschen und dieses Wünschen, diese Tätigkeit, die das Wünschen bedeutet, das reicht völlig aus. Wer wünscht, ist glücklich sozusagen. Und man merkt plötzlich, das ist nicht so, sondern eben das ist verknüpft mit diesem Gefühl von Unersättlichkeit, wie eben in Tolstois Geschichte. Man rennt immer weiter, noch einen Meter weiter und ja, und diesen Wald möchte man und noch den See dort und am Schluss bricht man tot zusammen. Jetzt steht man vor einer anderen Frage, die viel schwieriger zu lösen ist. Das Wünschen lernt man ja schnell, weil das so etwas Impulsives ist. Aber jetzt muss man noch lernen, Verschiedenes zu wünschen. Also jetzt geht es um die Qualität der Wünsche und nicht nur um die Quantität der Wünsche.
Vielleicht auch hier und da darum, Wünsche nicht sofort und zugleich erfüllen zu wollen.
Ja, das wird eben eine Frage sein. Ich meine, jede Religion versuchte das Wünschen sozusagen für die Zeit nach dem Tod aufzubewahren. Da haben die Menschen halt so ihr Leben gefristet. Jetzt in dem Moment, wo diese ganze religiöse Dimension so zurückgebunden ist, kann man sie ja nicht auf die Art und Weise vertrösten. Also geht es darum, ja, man kann die Wünsche nicht sofort erfüllen, aber sonst kommt ja darauf an, jetzt welche Wünsche? Um was für Wünsche geht es? Wie ist das, die Wünsche nach Beziehung? Also, dass es nicht nur darum geht, die Beziehung zu den Menschen als Konsumgeschehen zu betrachten. die Menschen konsumieren sich gegenseitig, eine Art Kannibalismus ist das, sondern dass es darum geht, was sollen die Qualitäten der Beziehung sein und wie entwickeln sich diese Qualitäten, wie viel Zeit braucht es, um eine Beziehung zu haben und Beziehungen zu planen, ist es etwas anderes, ob ich plane, eben ein Leben lang zusammen zu bleiben oder ob ich sage, nur diese Nacht. Dadurch wird sich natürlich auch die Qualität der Wünsche ändern, in dem Moment, wo diese Zeitdimension ins Spiel kommt. Und um diese Zeitdimension ins Spiel zu bringen, nützt nicht viel. Also die Religion hat es immer versucht mit der Moral und mit der Hölle, das war das Pendant zum Himmel. Damit kommen wir wahrscheinlich heute eben nicht mehr als Mittel weiter. Wir müssen also eine ganz andere Wunschproduktion anstreben. Und diese andere Wunschproduktion können wir nur anstreben, wenn wir in der Zeit, in der das Individuum quasi zu einer ganz neuen Qualität des Wünschens kommt, und das ist eben nicht die frühe Kindheit, sondern die Adoleszenz. Es muss sich etwas in der Adoleszenz und in der Behandlung und in der Bedeutung, die die Adoleszenz in der Gesellschaft hat, verändern, damit da sozusagen das Wünschen ganz eine neue Dimension bekommt.
Da muss ich jetzt nachfragen, was denn bitte?
Die Adoleszenz ist ja die Zeit, in der die Größenfantasien wieder wie neu durchbrechen. Zum Teil hat man das sozusagen bei den Eltern deponiert. Die Eltern sind die Größten, und falls das nicht klappte, hat man irgendwelche Ideale aufgebaut, hat es dort deponiert. Aber in der Adoleszenz muss man langsam lernen, sozusagen diese Depots aufzuheben und diese Größenfantasien wieder in sich hineinzunehmen und sie mit den eigenen Fähigkeiten zu verbinden, um zu sehen, wie diese Wünsche, also diese Größenfantasien, nun mit Hilfe vom Wunschprozess und mit den Fähigkeiten, über die das Individuum sich angeeignet hat, in Realität umzusetzen. Diese Frage, was sind jetzt die Größenfantasien von den Jugendlichen? Wie können die Größenfantasien der Jugendlichen in einer Gesellschaft beeinflusst werden? Ist auch, wenn Sie so wollen, etwas, was ja schwer herzustellen ist. Wir leben in einer Kultur zum Beispiel heute, in der, ich weiß nicht, man hat für Deutschland etwa über 2000 verschiedene Jugendkulturen unterscheiden können. Also so wie 2000 Stämme, könnte man sagen. Und da könnte man sicherlich sagen, das sind wie ganz verschiedene Wunschpopulationen. Die einen, die haben nur die Musik gern und das, was dahinter steht. Andere haben die Drogen gern, etc. Und jetzt merkt man, das ist ein Riesenexperimentierfeld, in denen es ums Wünschen geht. Da werden wie ganz neue Wunschproduktionen ausprobiert fürs Leben. Jetzt müssen wir halt sehen, was da in diesen Laboratorien vor sich geht. Das kann man nicht einfach von oben dekretieren, so jetzt wünscht mal Folgendes.
Wenn ich Ihnen jetzt höre, Mario Etter, klingt es so. Einerseits wird ja gefordert, wir müssen mehr Konsumverzicht üben, weil so geht das nicht mehr weiter. Was Sie ja jetzt eigentlich beschrieben haben, ist, bis jetzt gibt es eben diese Explosion der Wünsche, die auch befriedigt wird und so weiter. Aber es geht hier nicht um Wunsch oder Verzicht, sondern es geht darum, das irgendwie umzuformen oder in eine Richtung hinzubekommen, dass es immer noch ums Wünschen geht, aber ein bisschen um andere Wünsche.
Es geht wahrscheinlich um, auf welche Art und Weise eine Gesellschaft Größenfantasien definieren und im Leben umsetzen kann. Unsere Epoche war dadurch charakterisiert, dass wir dachten, wir können diese Größenfantasien dadurch befriedigen, dass wir einfach konsumieren. Und die ganze Werbung appelliert die ganze Zeit an diese Größenfantasien. Wenn man diesen Wagen nimmt, dann werden diese Größenfantasien angesprochen. Wenn Sie die Zigarette rauchen, den Schnaps trinken, die Kleider tragen, die Marken bieten die ganze Zeit ja Größenfantasien, Erfüllungen an. Und was sich ja ausbreitet, ist auch eine Art Enttäuschung daran. Also, dass man merkt, das stimmt ja eigentlich nicht, was da versprochen wird. Und das ist das Interessante. Wenn man jetzt die Jugendkulturen unter diesem Aspekt anschaut, das sind sozusagen jetzt einmal auch die Träger dieser Enttäuschung. Und die versuchen jetzt andere Wege zu gehen. Und da gibt es eben so viel verschiedene. Es gibt nicht eine Jugendkultur, sondern es gibt tausende Jugendkulturen. Und wie da einfach die Jugendlichen wie sich auf unbewusst, denke ich mir, ist das ein Vorgang, unbewusst auf der Suche machen, nach den Größenfantasien, die ihnen sinnvoll erscheinen, umgesetzt zu werden. Und das wird sich schließlich durchsetzen.
Wenn Wenn Sie das aber jetzt so beschreiben, es wird ja heute auch oft vorgeworfen, die Jugend, von der Sie ja sagen, das sind unglaublich viele Gruppen, aber man sagt öffentlich, die Jugend ist ausschließlich konsumorientiert, Markenkleidung orientiert, also im Grunde wie die Eltern. Das wäre ja dann so die Optik, da ist wenig Hoffnung.
Das stimmt aber eben nicht, weil da der Blick auf diese unglaubliche Vielfalt verstellt ist, eigentlich wieder von der Werbung sozusagen, die eben nur diese Models nimmt und sagt, das ist die Jugend von heute. Heidi Klums Mädchen, das sind die Mädchen von heute. Und das stimmt natürlich nicht.
Also eben mit der Erfüllung von Wünschen. Es geht ja nicht ums Wünschen, das können wir ja so lange wir wollen. Aber es geht ja auch darum, dass wir das umsetzen, dass wir konsumieren und so weiter. Oft, früher, öfter eigentlich als heute, gab es ja auch die Kategorie der Ersatzbefriedigung. Also ich führe mir etwas zu, aber eigentlich möchte ich was ganz anderes. Wir hatten ja auch schon ganz zu Beginn gesagt, der Mensch ist eine Wunschmaschine. Das mit dem Wünschen ist in ihm drin und kaum hat er einen Wunsch erfüllt, drängt schon der Nächste. Aber wie ist das eigentlich mit dem, was man sich wünscht?
Das, was wir jetzt so, wenn man so will, geübt hat, das war also das Wünschen. Und wir haben diese ganze Askese des Wünschens, das unsere Eltern, Großeltern und Urgroßeltern hatten, haben wir beiseite gelegt. Was wir aber nicht eigentlich gleichzeitig geübt haben, war, wie man Wunsch und Fähigkeit miteinander verbindet. Es war so, wie wenn das Wünschen allein reichen würde. Das ist auch so die Allmacht des Wunsches, wie wenn das an sich schon die Sache wäre. Und ich denke, dass da eigentlich dieser Bereich, dort wo man Fähigkeiten und Wünsche miteinander verbindet, dort ergibt sich eben auch eine andere Art des Wünschens. Wenn ich immer mit dem Blick auf meine Fähigkeiten, meine Wünsche wie abchecken muss und diese Wünsche so umarbeiten muss, dass sie wirklich auch mit meinen Fähigkeiten einhergehen. Und diese Frage ist eine entscheidende, das muss auch wie eine Wende in der Pädagogik sein, wenn man diese Frage in den Vordergrund stellt, es geht darum, Fähigkeiten und Wünsche miteinander zu verknüpfen.
Wie meinen Sie das konkret?
Sehen Sie, der auffallendste Prozess ist, der Mensch hatte immer schon den Wunsch zu fliegen. Die Schamanen sind geflogen. Ja, es gibt keine Kultur, in der dieser Flugwunsch nicht vorhanden ist. Leonardo da Vinci war der Erste, der sich gedacht hat, vielleicht kann man diese Wünsche mit Hilfe von Flugmaschinen verwirklichen. Er hat welche entworfen, aber nie gebaut und hat sich dann anderen Sachen zugewendet. Und dann erst kurz vor der Französischen Revolution hat man mit Hilfe von Ballonen ist man geflogen zum ersten Mal. Zehntausende von Jahren hat es gebraucht, um diesen Wunsch zu fliegen so zu verändern, dass es nun mit Hilfe von Fähigkeiten, die er entwickelt hat, der Mensch entwickelt hat, zum Beispiel mit Hilfe von Wasserstoff einen Ballon zu bauen, und dann konnte er das erfüllen, und so ist es dann eben so weit gegangen, dass heute alle Menschen fliegen können, wenn sie ins Flugzeug steigen. Das war ein langer Prozess, und dieser Prozess hat ja etwas mit dieser Verknüpfung. Vorher haben manche Menschen sich diesen Wunsch nach Fliegen dadurch erfüllt, dass sie eine Droge genommen haben und das Gefühl hatten, sie fliegen. Damit hat man die Realität ja nicht verändert. Jetzt können sie ins Flugzeug steigen, damit ändern sie auch etwas von der Realität, macht es möglich, dass sie wirklich, sie sich nicht nur einbilden, und es ist nicht, weil sie jetzt eine Heilige sind und dann eben auch fliegen können oder mit dem Teufel ein Bündnis und dann können sie auf den Besen fliegen, sonst sie wissen, sie können es so machen und das ist einfacher. Das ist natürlich nur möglich geworden durch die Fähigkeiten des Menschen, solche Apparate zu bauen. Diese Fähigkeit macht diese Wunscherfüllung möglich, und wir stehen eigentlich in der Zeit, in der wir uns fragen müssen, wie wir die Fähigkeiten, die wir haben, mit unseren Wünschen. Natürlich ist der Wunsch zu fliegen vom Schamanen ganz anders gestaltet als der Wunsch vom Touristen, der jetzt nach Südasien fährt. Aber wir müssen diese Frage jetzt angehen, und da spielt ja die Adoleszenz eine große Rolle, dass wir viel mehr auf die Fähigkeiten der Individuen eingehen müssen und die üben müssen, und das setzt wieder ziemliche Veränderungen in einer Gesellschaft, in der Erziehung, in den Institutionen, die sich damit beschäftigen, in der Organisation der Arbeit zum Beispiel. Es ist eine Katastrophe, dass in unserer Gesellschaft Arbeitslosigkeit ein Problem der Jugend ist, weil auf die Art und Weise eben gerade diese Fähigkeiten, die notwendig, die liegen brach, die können nur durch Computerspiele und dergleichen, können die sozusagen fantasiert werden, und das führt auch nicht weiter.
Das würde ja eigentlich heißen, dass die Wünscherei und die kurzfristige Konsumbefriedigung dieser Wünsche einen hindert, geradezu Fähigkeiten zu entwickeln, mit denen man ganz anders mit seinem ganzen Wunschleben durchs Leben käme?
Es war ein ziemlich schwieriger Prozess, also das Aufgeben dieser ganzen asketischen Lebenshaltung zugunsten einer wunschorientierten Lebensgestaltung. Das ist nicht von einem Tag auf den anderen, so mit sehr viel schlechtem Gewissen. Und obwohl es eine eigene Dynamik hatte, Sie wissen ja, wie zum Beispiel die Städte verglichen mit dem Land waren, die Städte immer der Ort, wo man näher an seine Wünsche rankam als einem Dorf. Aber die Städte waren verrucht und verworfen und die Prostitution und der Alkohol und all das, das waren riesige Gewichte, die ja eigentlich diese Wunscherfüllungen immer entwertet haben. Also es brauchte ziemlich viel, um diese Dinge auf die Seite zu tun und zu sagen, so, jetzt mal wünschen.
Mal wild wünschen, und das hat ja was damit zu tun, dass man da, wenn ich das mal so sagen darf, sich auch auf was Triebhaftes einlässt, was man früher nicht so zulassen wollte, ja. Nämlich, dass wir Menschen Wunschwesen sind, die ja. immer zu was wünschen.
Die epochale Wende, die jetzt eigentlich in Gang kommt, oder mal schauen, wie sie in Gang kommt, wäre ja, dass man auf das Wünschen nicht einfach verzichtet und sagt, wir leben jetzt mittelalterlich, wir gehen ins Mittelalter zurück, das wird nicht gehen, sondern wir müssen ja jetzt wieder mit anderen Größenfantasien, müssen wir diese alten Größenfantasien wieder versuchen zu korrigieren, und das ist möglich, indem wir diese Größenfantasien mit Hilfe der Fähigkeit wie eine größere Schubkraft geben, als sie bisher hatten.
Haben Sie jetzt ganz präzise gesagt, warum wir nicht einfach wunschlos glücklich sind? Gibt es ja als Kategorie. Ich habe liebe Menschen um mich herum, ich habe genug, was ich brauche, bin wunschlos glücklich.
Ja, ich glaube, man muss halt den Satz, in welchem Kontext er fällt, untersuchen. Wenn das in einem Dorf ist, irgendwo in den Karpaten oder so, dann ist dieser Satz voll und ganz glaubwürdig. Während wenn der Satz jetzt bei uns gesprochen wird, dann steckt wahrscheinlich eine große Illusion drin, die man jetzt zuerst einmal schauen würde, was für eine Größenfantasie drin ist, wenn man sagt, ich bin mit allem glücklich, was um mich herum ist. Also entweder ist man da schon knapp vor dem Absprung ins Jenseits, oder man merkt nicht, was für ein Tsunami im Anrollen ist. Also das kann man nämlich so nicht sagen in einer Risikogesellschaft.
Und es gibt ja noch einen Punkt, dass ja, wenn ich etwas entbehre, also wenn ich mir nicht all meine Wünsche gleich erfüllen kann, wenn ich sie also mit mir herumnehme, kann mich das ja mehr aktivieren, als wenn ich mich quasi zustopfe mit allem. Das sieht man ja auch, Leute, die alles haben und nachher überhaupt nicht mehr das eigentlich genießen können. Ich will noch darauf hinaus, wie wichtig es eigentlich für Menschen ist, eben auch mit Blick auf Jugendliche, dass sie eben so noch Fantasien haben, durch Wünsche befördert, was sie alles noch möchten, dass man sie nicht vorher irgendwie zustopft.
Ja, zustopfen, man merkt, was man zustopft, wäre eigentlich eine Einsicht, dass man mit Wunscherfüllung, ich kann mir ein Kleid kaufen, zwei Kleider kaufen, drei Kleider und sechs Paar Schuhe etc. Aber ich komme früher oder später ja zur Einsicht, das ist es nicht. Und dann steht man vor der Frage, ja, wenn es das nicht ist, was ist es? Also da muss ich mich auf die Suche machen, und da bin ich auf meine Fantasie angewiesen und auf meine Fähigkeiten. Und die Frage ist, ob ich zu diesen beiden wieder eine Verbindung herstellen kann. Und sonst versuche ich es halt mit 100 Paar Schuhen. Und ich verstopfe mir die Einsicht, das bringt's nicht. Mit dem anderen Paar, das ich gestern gesehen habe, und da waren die Läden schon zu, mit dem Paar habe ich's. Aber jedes Mal muss ich eigentlich dann eine Enttäuschung beiseite schieben. Die Frage ist, wann und unter welchen Umständen ist diese Enttäuschung nicht mehr abweisbar?
Die wäre ja eigentlich dann notwendig, nicht nur für dieses Individuum, das sich die vielen Schuhe kauft, sondern eigentlich für eine ganze Gesellschaft, die ja vielleicht auch schon ein bisschen enttäuscht ist, was sie dann danach macht.
Ja, eben diese Frage, dass wir halt weniger Energie produzieren oder dass dann die Wirtschaft nicht mehr so viel produziert, das sind im Grunde genommen Fragen, die am Wesentlichen vorbeigehen, nämlich was passiert dann mit den Individuen, auf was werden sie ihre Wünsche dann richten? Denn unsere Gesellschaft hat eigentlich diese Dynamik in Gang gebracht, und das ist auch eine große Energie, die da losgetreten worden ist, dass dieses Wünschen eben eine ganz wesentliche Rolle spielt. Und jetzt, ob diese Wünsche jetzt eingesetzt werden, um einfach den Konsum wieder so zu steigern, sodass unsere Beziehung zur Welt so sein wird wie Ludwig XIV. Und die französischen Bauern. Und die Bauern hatten nichts und Ludwig hatte alles. Wenn wir unsere Welt auch so aufbauen, die die Europäer und die Amerikaner haben alles und alle anderen haben es nicht und die werden abgewiesen. In dem Moment wird sich halt früher oder später auch so eine Französische Revolution in Gang setzen.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.